Endlich, endlich hat er die gefürchtete Kniewelle fertiggebracht und sitzt oben auf dem Reck, mit kurzsichtigen Augen auf die Klasse hinunterblickend. Allein der da droben sitzt, ist kein verschwitztes, halbtotes Geschöpf, das sich vor der gröhlenden A-Klasse des Wilhelm-Gymnasiums geniert. Es ist umgekehrt. Der da oben, ein beschwindelter Schwindler, sieht fröhlich drein. Und unten vor ihm windet sich im Staub nicht nur seine ehemalige Klasse. Es winden sich Schulen, Städte, Kontinente. Vor ihm auf dem Bauch liegt das Dritte Reich.
Keinem anderen gesellschaftlichen Wesen ist gleichermaßen permanent wie nachdrücklich Bedeutungslosigkeit für den Fortgang der Geschichte unterstellt worden, wie dem sogenannten Kleinbürger. Nämlich seit ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung gerade gut in Schwung geraten war und als es sich einbürgerte, alle nicht in die moderne Zeit passenden Untugenden unter dem Begriff kleinbürgerlich zu subsumieren. Längst auf dem absteigenden Ast säße er, der Kleinbürger. Einer notorisch untergehenden Klasse gehöre er an. Zerrieben zwischen den zwei Hauptklassen des modernen Industriekapitalismus werde er endlich das segnen, was ihm zustehe, nämlich das Zeitliche. Und in ungeduldiger Erwartung seines Untergangs beklagte man seine widerwärtige Behaglichkeit. Zu den Grundzügen des Kleinbürgers zählte der russische Volksdichter Maxim Gorki, despektierlich und mit seinem ganzen Temperament,
ein stets hochgespanntes Verlangen nach innerer und äußerer Ruhe. Eine dunkle Angst vor allem, was auf irgendeine Weise diese Ruhe verscheuchen könnte. Und ein hartnäckiges Streben, sich so rasch als möglich alles erklären zu können, was das gewöhnliche Gleichgewicht der Seele ins Schwanken bringt und die gewohnten Ansichten über das Leben und die Menschen stört. Diese Erklärungen gibt sich der Kleinbürger indessen nicht zu dem Zwecke, um das Neue und Unbekannte zu begreifen, sondern bloß um sich selbst zu rechtfertigen.
Aus der Kunst war er nicht mehr wegzudenken. Karl Spitzweg hat ihn wie kaum ein anderer auf die Leinwand gebannt, hat ihn, wie es Peter Hertling einmal beschrieb, zum daumengroßen Denkmal seiner selbst erstarren lassen. Auf den Bühnen hielt man ihm schonungslos den Spiegel vor, und die Dichter entblätterten ihn in ihren Büchern bis auf die nackte Seele. Unvergleichlich präzise hat ihn Balzac, der Historiker der Sitten, gezeichnet. Und die deutsche Belletristik? Undenkbar ohne den Kleinbürger. Von Heinrich Mann und Franz Werfel über Oskar Maria Graf, Feuchtwanger, Fallada und Paul Westheim, Horváth, Hermann Broch und Marie-Louise Fleißer bis hin zu Horst Krüger, Wolfgang Fritz, Gisela Elsner und Wilhelm Genazzino. Sie alle haben ihm in ihren Büchern einen Denkstein gesetzt, wenn auch keinen ehrenvollen. Man soll sich übrigens, wenn man Sittinger liest, schämen, für den Sittinger und für sich selbst, schreibt Oskar Maria Graf 1937 in einem Brief. Das kleinbürgerliche Personal in unserer Literatur ist das unmissverständliche Zeugnis einer Möglichkeit, Mensch zu sein, in der Unheilvolles sich in Unschuld kleidet. Diese Helden sind immer auf der Hut. Sie haben einen gesunden Menschenverstand und erscheinen eher harmlos. Der Zeitpunkt, an dem jenes hier zur Diskussion stehende Wesen so nachdrücklich auf den Begriff gebracht worden war, scheint allerdings auf die Tatsache hinzudeuten, dass am Anfang seiner nunmehr rund 150-jährigen Geschichte durchaus ökonomische Gegebenheiten stehen. Die Industrialisierung war seine Sache nicht. Der Kleinbürger, so heißt es, ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Er wird nicht ausgebeutet und er beutet nicht aus. Jedenfalls nicht nennenswert. Das heißt, Letzteres ist ihm, sehr zu seinem Leidwesen, nicht vergönnt und zum Ersteren fühlt er sich nicht geboren. Ja, sein ganzes Bangen richtet sich auf die entsetzliche Vorstellung, einmal mit eigener Muskelkraft jenen eigentümlichen Mehrwert produzieren zu müssen. Eine Tatsache, die ihn unwiderruflich zum Pöbel stempeln würde. So steht er also dazwischen. Zwischen Kapitalakkumulation und Mehrwertproduktion. Zwischen Macht und Pöbel. Von dem einen angezogen und von dem anderen abgestoßen. Womit nun, zumindest grundsätzlich, der Klärung des Klassenbegriffs Genüge getan wäre. Das Dilemma des Kleinbürgers aber keineswegs geklärt ist. Denn mit dem wachsenden Industriekapitalismus war nicht nur seine wirtschaftliche Existenzform anachronistisch geworden, sondern auch, und das hatte ziemliche Folgen, sein Selbstbewusstsein, sein Selbstverständnis, das doch einst so eng verflochten war mit der Öffentlichkeit, mit der öffentlichen Meinung, mit dem öffentlichen Leben, der Kultur, der Stadt, der Zukunft. Hoch angesehen war der Handwerker, der Gehilfe des Volkes, der Korbmacher, der Obstweinbereiter, der Bäcker, der Tuchmacher.
Einst waren die Tuchmacher und Strumpfwirker wohlhabende Innungen gewesen.
Gustav Freitag, Erinnerungen aus meinem Leben, 1847.
Sie webten und wirkten die blauen und weißen Röcke und die bunten Strümpfe für das Landvolk bis weit nach Polen hinein. Aber der erschwerte Verkehr mit der Fremde und noch mehr der Beginn der Maschinenarbeit macht ihnen mit jedem Jahre den Verdienst geringer.
Doch das Rad der Geschichte ließ sich nicht zurückdrehen. Der kleine Bürger repräsentierte die handwerklich kleingewerbliche und agrarische Produktionsweise in einer wachsenden Industriegesellschaft. Repräsentierte eine durch Zünfte geregelte Wirtschaftsordnung im Zeitalter der Gewerbefreiheit, der Arbeitsteilung und der Massenproduktion. Seine Sorgen wollte man nicht hören. Illusionär sei sein Beharren auf Gewohntem. Der Kleinbürger träume davon, so spottete man, die Großindustrie wieder aufzulösen, die hochentwickelten Maschinen zu zerstören und der bedrohlichen Konkurrenz den Hals umzudrehen. Aber strapazieren wir ruhig einmal die Wissenschaft, zum Beispiel Georg Lukács. Das Bewusstsein, das aus jenen Widersprüchen resultiert, versteht er als einerseits
subjektiv aus der gesellschaftlich-geschichtlichen Lage heraus Berechtigtes, Verständliches und zu Verstehendes und zugleich als etwas objektiv an dem Wesen der gesellschaftlichen Entwicklung Vorbeigehendes, sie nicht adäquat Treffendes und Ausdrückendes Bewusstsein.
Doch half kein Klagen, der kleine Bürger musste sich neu einrichten. Mit seiner ganzen Kraft, seiner Anpassungsfähigkeit und seiner Fantasie schuf er sich ein beständiges Interieur, schützend und tröstend. Ein Interieur allerdings, das sich hervorragend einzufügen schien in jene neuen Tätigkeitsbereiche, die die Industriegesellschaft notwendig gemacht hatte und die von Jahr zu Jahr anwuchsen, die Dienstleistungsberufe. Denn der Großbetrieb verlangte nach mehr Planung und Koordination. Der Verwaltungsapparat wurde umfangreicher. Auch der Staatsapparat wuchs und das Schulwesen. Nicht nur Polizei und Militär wurden ausgebaut, auch die staatlichen Eingriffe in das Wirtschaftsleben mussten personell bewältigt werden. Die staatlichen Aufträge, die Sozialversicherung. Zwischen 1870 und 1914 steigt die Zahl der Angestellten und Beamten um ein Vielfaches. Und ein Großteil von ihnen kommt aus den Familien des Kleingewerbes, der kleinen Selbstständigen. Und sie bringen nicht nur ihre Arbeitskraft mit in die Kontore und Amtsstuben, sondern auch den Willen, sich von der Arbeiterschaft abzugrenzen. Der Kleinbürger in der Amtsstube ist durch und durch honnett.
Leo Seidel arbeitete im Magistratsgebäude, im städtischen Wohnungsnachweisbüro, dessen trübe Fenster gegen die Nordseite des immer sonnenlosen Lichthofes standen.
Leonhard Frank, der Bürger.
Das Missbehagen der Kollegen war von Monat zu Monat größer geworden. Jeden Morgen hatten sie, beim Eintritt in das Büro, Leo Seidel schon heißgeschrieben am Pulte vorgefunden. Vor allem Hohmeier, ein Beamter, der sehr langsam arbeitete und seiner Dienstzeit nach am nächsten daran war, vorzurücken, lebte seit Monaten beständig in der Angst, dass der bei größtem Fleiße und unangreifbarer Gewissenhaftigkeit auch noch ungewöhnlich schnell arbeitende Leo Seidel den Buchstaben M zugeteilt bekommen werde, was der zahllos zu bewältigenden Müllers und Meyers wegen einer Beförderung außerhalb der Reihe, ein Überspringen Hohmeyers, bedeutet haben würde. Noch besorgte Seidel den ungefährlichen Buchstaben Y, wurde infolgedessen bei seinen Abschreibearbeiten nie gestört und benutzte zusammen mit dem jüngsten Kollegen, der gleichzeitig eingestellt worden war, ein Doppelpult, über dem nur eine Gasflamme brannte. Die Herren Neubert und Hohmeyer hatten jeder ein Pult für sich, mit je einer Gasflamme. Über Herrn Angs Pult befand sich, entsprechend seinem höheren Dienstgrad, ein zweiflammiger Gasarm mit grünen Lichtblenden. Und vor des Herrn Büroleiters Pult stand zudem noch ein drehbarer Schreibsessel, auf dem ein dienstliches Lederkissen lag. Auch war sein Löschblattbügel bedeutend breiter. Während der Vesperviertelstunde sammelten sich viele Leute in dem dunklen Wartezimmer an. Die Beamten aßen ruhig weiter, ungestört vom Leben, das nur bis zum Schalterfenster herankam. Und als die Uhr 10:45 schlug und Herr Hohmeyer zum Schalter trat, stellte sich heraus, dass einige wieder gegangen waren und die gebliebenen neuen Auskunftsuchenden unter Buchstaben C bis G fielen und somit Herrn Hohmeier unterstanden. Sie erlauben, Herr Hohmeier, dass ich Ihnen helfe? Seidel sammelte die Zettel ein. Nein, ich kann das nicht erlauben. Bitte sehr, Herr Seidel, ich erlaube das nicht. Es sind meine Buchstaben,